Ja, ich bin sehr dankbar, dass ihr bei den Liedern sehr gedeckte Lieder gewählt habt. Mir wäre es sehr schwer gefallen, ein fröhliches Lied zu singen. Mit so einem Thema sich zu beschäftigen, ist nicht das Leichteste. Wer möchte schon Verfolgung erleiden? Wer möchte schon wegen seines Glaubens im Gefängnis sein oder seine eigene Tochter irgendwo in den Händen von irgendwelchen Kämpfern sehen? Es fällt schwer, über dieses Thema zu reden und sicherlich auch noch schwerer, darüber zu hören. Und doch gehört es zu unserem Glauben dazu seit 2000 Jahren, ist etwas, was mit unserem Glauben mitgeht. Und wahrscheinlich, mir geht es jedenfalls so, so ein wenig nachzuempfinden, warum Jesus an dieser Welt hat leiden müssen. Warum er gestorben ist und warum es Gott dem Vater nicht darum gegangen ist, mit Macht diese Welt zu besiegen, sondern letztlich mit der Liebe und Vergebung. Nur über den Weg der Versöhnung kann das gehen. Nicht mit dem, dass man stärker ist als andere, weil man irgendeine Waffe in der Hand hält. Es fällt uns schwer. Irgendwo dazwischen befindet man sich, die eigene Familie zu verteidigen, wenn man noch eine Waffe in der Hand hat und dann doch überrannt zu werden. Wir haben eben in dem Video gesehen, dass auch Christen dann Waffen in die Hand nehmen. Was soll denn sonst sein? Und es sind nicht genug gewesen. Wir wissen, was dort dann nach diesem Nachrichtenbeitrag dort geschehen ist. Frieden kann nur über Versöhnung gehen. Islam heißt nicht Frieden. Der Islam verkündet auch nicht den gleichen Gott wie wir. Allah ist nicht der Vater Jesu Christi, sondern er verkündet und bringt etwas ganz anderes. Die Christen, die das seit 2000 Jahren erleben und erleben mussten, können nicht verstehen, dass hier in Europa so etwas verkündigt wird. Islam heißt Unterwerfung und das, was dort geschieht, ist Unterwerfung und nicht Friede. Darauf lassen wir uns ein, wenn wir unser Land öffnen. Dem einen oder anderen mag das zu viel sein, aber was sollen wir tun, wenn selbst liberale Moslems schon als Ungläubige gelten? Den extremen Moslems? Wie soll man sich verhalten? Soll man nur Christen aufnehmen? Und alle anderen können ja da bleiben. Es fällt mir nicht leicht, ein fröhliches Loblied zu singen bei so einem Thema. Man kann, wie Schwester Hatune sagt, auf dem Sofa sitzen und eine Hähnchenkeule essen. Wir haben Hähnchenkeulen. Und ich denke, es ist nicht der Wille Gottes, dass wir jetzt hier auch in Armut versinken oder uns wegen des Reichtums schämen, den wir aus Gottes Hand haben, sicherlich nicht. Islam heißt aber nicht Frieden. Mohammed hat keinen Frieden gebracht. Er hat Krieg geführt, immer. Und auch er hatte viele junge Frauen dann bei sich. Was wundert uns, dass das bis heute so ist? Wir haben gesagt, dass wir nach dem Gottesdienst sicherlich noch Zeit haben, auch Sie, den Pater, nochmal zu fragen, euch von dieser Organisation zu fragen, was macht ihr eigentlich, wie kann man euch unterstützen? Einige haben mich angesprochen und gesagt, wir würden gerne eine christliche Familie bei uns im Haus aufnehmen oder zumindest eins dieser Mädchen, dass sie nicht in ein Asylantenheim müssen. Denn das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was geschehen kann. Wir selber haben bei uns eine paraguayische Frau, Christin, die jetzt als Asylant hier in Deutschland ist und mit zwei muslimischen Frauen auf dem Zimmer. Sie kommt nachher wieder zu uns, weil sie es nicht aushält. Weil sie auf dem Zimmer, wo sie hier in Deutschland wohnt, als Christin verunglimpft wird und nicht ruhig schlafen kann, das, was ihnen auch geschieht. Kann es das sein? Ich bin erstaunt, dass wir an der Stelle nicht wie Schwester Hatune aufstehen und sagen, ich kann nicht auf meinem Sofa sitzen oder mich mit meinem Alltagsgeschäft einfach so weiter beschäftigen und meine Hähnchenkeule essen, ohne daran Dinge verändern zu wollen. Oder mich mit meinen alltäglichen Streitigkeiten herumzustreiten. Man streitet sich halt so, oder man beschäftigt sich halt mit diesem oder jenem, oder man gibt sein Geld aus für dieses oder jenes. Wie viel kostet das Leben einer jungen Jesidin oder einer jungen Christin, die man freikaufen könnte? Ist das genauso viel wie ein Urlaub auf Mallorca? Was ist mir das wert? Es gibt Fragen. Mir fällt es nicht leicht, fröhliche Loblieder zu singen bei so einem Thema, wenn ich mir das Alter dieser jungen Frauen anschaue und weiß, meine Tochter ist genauso alt, meine beiden Töchter sind genauso alt. Verfolgung. Vor ein paar Jahren dachten wir, Verfolgung wird uns nicht erreichen. Hat uns auch nicht erreicht. Und doch sind wir real sehr indirekt davon betroffen. Müssen uns mit Themen auseinandersetzen, die peinlich sind, die seltsam sind, die uns eigentlich nicht fröhlich stimmen, denn man möchte ja doch fröhlich sein und bleiben. Und doch ist die Verantwortung für das, was geschieht, gerade denen, die viel gegeben, denen viel gegeben wurde, mitgegeben. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel erwartet werden. Ein Wort, was Jesus gesagt hat und was sicherlich auch zutreffend ist, und meine eigenen Sorgen verblassen bei dem, was andere dann sagen und von ihren Sorgen berichten. Wir haben noch ein paar Quadratmeter unserer ehemaligen Weinberge, das gehört uns noch. Was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Wort, wenn man das so sagen muss? Wir nennen uns zwar immer noch mit dem Namen von damals, aber eigentlich heißen wir anders und das Katasteramt fragt danach natürlich, wie heißt du? Bist du der, dem dieses Land gehört oder nicht? Was sagt man dann? Warum kann das so sein? Warum muss das so sein? Warum ist das so, dass der fromme, friedlich zu Hause sitzende, der die Hände im Kämmerlein faltet, plötzlich verfolgt wird? Derjenige, der nicht einer Fliege etwas zuleide tut, wieso kommt es, dass Gott ihn in die Verfolgung hineinschickt? Was ist das für ein Prinzip? Warum lässt Gott das zu? Gibt es überhaupt diesen liebenden Gott? Kann das sein, so etwas? Was für Fragen kommen dann auf? Und wir müssen aus dem, was wir auch gleich im Predigttext lesen und auch aus der Kirchengeschichte hören, dass es für uns Christen seit 2000 Jahren so ist. Nach 300 Jahren Christen vor den Löwen hat sich dann der Kaiser in Rom bekehrt, ist Christ geworden. Nach 300 Jahren römischer Verfolgung Christen vor die Löwen. Was sind das für Dimensionen, die Gott seinem Volk zumutet? Und doch hat er sich bekehrt und doch sind sie vor die Löwen gekommen. Ich möchte mit uns den Predigttext lesen aus dem Hebräerbrief. Ich nehme den Predigttext, der vorgeschlagen ist von Open Doors. Es gibt dieses Gebetsheft für den Gebetstag für verfolgte Christen und ein wenig haben wir dieses Thema für heute mit übernommen. Hebräer 11. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiedergekommen, andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden, sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfellen, haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Ein biblischer Text. Erfahrung der ersten Christenheit und hineingeblickt in das, was die Israelis, die Juden erlebt haben in den Jahren und auch Jahrhunderten vorher. Dem Volk Israel des alten Bundes ist es ähnlich gegangen. Und was sollen wir als Deutsche zu diesem Thema sagen? Dem Volk der Juden ist es ähnlich ergangen. Irgendwann kommt man dazu, dass man sagt, dahinter sind doch geistliche Mächte am Werk, die uns als Menschen gebrauchen und aufeinander hetzen, damit wir uns gegenseitig schlachten. Das sind doch nicht nur unsere Hände, die dahinter stehen. Ob man jetzt Gott so formuliert oder so formuliert, ob man diesem oder jenem Glauben anhängt, es sind Mächte der Finsternis dahinter. Das, was der Hebräerbrief hier in ein paar kurzen Statements kurz skizziert, zersägt und was da alles, was sind das für Geschichten, die dahinter stecken? Eine Erfahrung seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Richter, Könige und Propheten, Christen, Märtyrer. Kleinasien war urchristliches Land. Paulus kommt aus dieser Gegend. Die ersten christlichen Gemeinden sind dort gegründet worden. Jesus hat Aramäisch gesprochen. Das, was wir vorhin im Vaterunser gehört haben, wahrscheinlich so ähnlich hat er das auch ausgesprochen. Die gleiche Sprache gesprochen. Und heute, sie dürfen sich nicht mal mehr so nennen. Nordafrika, christliches Gebiet, Ägypten, große, blühende jüdische Gemeinden und christliche Gemeinden. Heute, bis zu dem Moment, wo in Kleinasien die Turkvölker kamen und es islamisiert haben oder in Nordafrika und Ägypten die arabisch-muslimischen Horden kamen, alles ausrotteten. Natürlich weist die christliche Missionsgeschichte auch solche Situationen vor. Wenn man nach Südamerika und Mittelamerika schaut, dort sind Menschen zu Christen mit dem Schwert bekehrt worden, auch einige germanische, unsere Vorfahren, einige germanische Völkerschaften. Offensichtlich haben wir als Menschen es schwer mit der Freiheit. Und dennoch, der Verfolgungsindex, den jedes Jahr Open Doors herausgibt, ich habe die neueste Karte einmal mitgebracht. Es sind vor allem Christen in der Welt, die verfolgt werden, 100 Millionen etwa zurzeit im Jahr 2015. Die 50 stärksten Länder mit der stärksten Christenverfolgung sind in diesem Index aufgeführt und sie schreiben, dass es 17 weitere Länder gibt, in denen die Christen zwar nicht verfolgt, aber massiv bedrängt werden. Ich wünsche mir nicht mal, massiv bedrängt zu werden, geschweige denn verfolgt. 50 Länder. Und es beginnt mit Nordkorea an erster Stelle, mit zweiter Stelle Somalia, an dritter Stelle dann schon Irak und an vierter Stelle Syrien, da wo heute die Christen vertrieben werden und geschlachtet werden. Gott lässt das zu. Ein Bibeltext, um deutlich zu machen, wie Jesus darüber denkt. Matthäus 10. Jesus sagt, wenn ihr den Bibeltext mal auflegt, Matthäus 10, 24, Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister. Und der Knecht wie sein Herrn. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Jesus macht deutlich, dass hinter diesen Versuchungen oder hinter diesen Verfolgungen durchaus geistliche, finstere Mächte stehen. Und zu dem, was wir als Leid empfinden, sagt er, schaut euch mein Leiden an. Ich bin euer Herr. Wie wird es euch denn gehen, wenn sie mit mir das machen, was werden sie dann mit euch machen? Der Knecht ist nicht besser als sein Herr, ihm wird's genauso gehen. Meint ihr, ihr werdet besser als euer Meister? Und dann ist Jesus mit diesem Thema fertig. Das ist so, Leute. Ich habe an dieser Welt gelitten, ihr werdet an dieser Welt auch leiden. Was denkt ihr denn? Man würde vielleicht erwarten, dass Jesus sagt, ja, ich werde das ganz schnell beenden, damit es nicht so piekst, damit es vielleicht nur ein wenig kitzelt oder drückt. Jesus geht mit diesem Thema ganz anders um. Mit mir haben sie es so gemacht, mit euch werden sie es auch machen. Was denkt ihr? Sich darauf vorzubereiten, wahrzunehmen, wo die Glocken in dieser Welt zurzeit hängen. Jesus sagt, wachet, wachet, schaut auf das, wo die Welt steht. Und er nennt in Matthäus 24 und 25 ein paar Dinge, die deutlich machen, wo wir dann in der Welt stehen, wenn wir denn da stehen. Und Israel ist dann immer der Zeiger an der Weltenuhr, immer. Israel ist dann immer der Zeiger an der Weltenuhr. Wir fahren nach Israel und schauen, gestern ist ein Selbstmordattentat geschehen. Wir sind in der Welt, wir sind nicht von der Welt, aber wir reisen mitten in diese Welt hinein, weil wir mitten in der Welt sind. Ich sende euch wie Wölfe unter die Schafe, sagt Jesus. Genau andersrum. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Was ist die Aufgabe eines Schafs mitten unter den Wölfen? Jesus nennt das einfach so, aber er sendet uns mitten hinein. Und er sagt nicht, ich beende das, damit es nicht so piekst, damit es nicht so doll drückt. Wir sind nicht gesandt auf das Sofa mit der Hähnchenkeule im Mund. Schlaraffenland ist nicht. Das ist nicht das, was Jesus uns verheißt. Wir können dankbar sein für die Zeit des Wohlstandes, die Gott uns gegeben hat. Wir können dankbar sein nach diesem Krieg, was wir Israel den Juden angetan haben. Und die 12 Millionen russischen Soldaten sind noch gar nicht eingerechnet. 6 Millionen Juden alleine, das reicht schon. Und die ganzen Franzosen, die ganzen Briten und wer auch alles mit an diesem Krieg gestorben ist. Wir können Gott von Herzen dankbar sein, dass wir in Europa leben, mitten in der Versöhnung, mitten im Wohlstand, mitten im Frieden zwischen den Nachbarn, mit denen wir Krieg geführt hatten. Und doch wissen wir und ahnen, dass diese Zeit nicht immer so sein wird. Dass es Zeiten gibt, die Jesus ja auch verheißen hat, wo es anders geht, wo es plötzlich wieder anders herum geht. Und dann wissen wir, dass wir unsere Heimat nicht hier auf dieser Erde haben, obwohl wir gerne unsere Häuser haben und ich auch. Und unseren Garten, unseren Rasen mähen, ich auch. Wir haben nicht Heimat hier auf dieser Erde, sondern wir haben Heimat bei ihm. Und er ist der Einzige, der an dieser Welt gelitten hat und gestorben ist sogar und kein Wort dazu gesagt hat. Als sie ihn geschlagen haben, hat er kein Wort dazu gesagt, sich nicht verteidigt. Herodes und Pontius Pilatus haben ihn aufgefordert, nun sag doch was. Mach doch irgendwas, mach doch wenigstens ein Wunder oder sag doch irgendwas. Man kann zu dem Leid dieser Welt wahrscheinlich wirklich nichts sagen, ohne sich daran zu versündigen. Aber wir verkündigen eben nicht nur jemanden, der gestorben ist, gelitten hat an dieser Welt, sondern der auferstanden ist. Das ist der Unterschied zum Islam. Wir verkünden den Herrn, der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat. Nicht derjenige, der andere Ungläubige abschlachtet, sondern wer den Tod besiegt hat, der auferstanden ist. Wohl dem, der im Glauben verbunden ist mit Jesus, der auferstanden ist. Und deswegen haben wir doch Loblieder gesungen, weil wir Jesus verkünden und uns freuen an seiner Kraft und an seiner Größe und an seiner Herrlichkeit. Denn wir weisen auf den. Es ist schon ein Ärgernis für jedes totalitäre System, ob es jetzt religiös begründet ist oder politisch begründet ist oder irgendwie anders ideologisch begründet ist, wenn jemand sagt, ich beuge mich nur vor Jesus Christus. Ich bekenne ihn als meinen Herrn. Jeder Kaiser, jeder Machthaber muss das als Beleidigung, als Schlag in sein Gesicht empfinden, wenn jemand sagt, ich bin Christ und ich bleibe Christ. Denn Jesus ist für mich gestorben. Das muss jeder als Herausforderung empfinden. Und so empfinden es die Menschen, die andere umbringen und abschlachten. Bist du jetzt immer noch Christ, wenn ich deine Tochter vor deinen Augen erst vergewaltige und dann abschlachte? Bleibst du dann immer noch Christ oder willst du vielleicht nicht doch deinen Glauben verändern? Du hast ja noch eine zweite Tochter. Ein Bekenntnis in so einer Situation zu Jesus Christus, das ist schon eine Herausforderung und muss andere zutiefst ärgern und noch schärfer in den Hass hineinführen. Das kann ich nachvollziehen. Und doch, in dem Bibeltext in Hebräer wird ja nicht nur von Verfolgung berichtet. Es wird kurz angedeutet, dass sie dies und jenes erlitten haben. Ja, natürlich. Aber es wird eben auch deutlich gemacht, dass in diesen ganzen Leitsituationen dann auch Frauen ihre Toten wiedergeschenkt bekommen haben als Zeichen der Auferstehung Jesu. Und dass sie in dieser Kraftlosigkeit Kraft von Gott bekommen haben. Jesus sagt vor Matthäus 24, die ganze Großteile dieses Kapitels beschäftigen sich ja mit Verfolgung. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, euch wird gegeben werden. Wenn das dann so und so kommt, dann wird euch gegeben werden. Und dann listet er einiges auf, was uns gegeben wird. Auch, es wird euch gegeben werden, was ihr zu dieser Zeit sagen sollt. Und die Erfahrung ist eben auch, dass uns Kraft gegeben wird, um das zu ertragen. Kraft in einer Stelle auf Jesus zu sehen, wenn ungute und böse Dinge mit einem geschehen. Paulus selber ist bestes Beispiel dafür, dass in aller Schwachheit der Glaube stark macht. Er hat sich selber als schwach empfunden. Er berichtet an einigen Stellen, dass er in Schwachheit gewesen ist und dann stark geworden ist. Er berichtet von einigen Steinigungen. Nur eine davon ist in der Apostelgeschichte berichtet, und zwar die Steinigung, wo er dann als Toter aus der Stadt herausgeschleift wurde und vorne liegen gelassen wurde und dann ihn Jesus wieder auferweckt hat. Er ist wieder reingegangen in diese Stadt, andere würden fliehen. All die anderen Steinigungen hat er nicht gewählt, hat er nicht erwähnt. Auch erwähnt er, dass er vor die Löwen geworfen wurde. Das steht in der Apostelgeschichte gar nicht. Offensichtlich ist es dem Schreiber der Apostelgeschichte völlig selbstverständlich, dass man als Christ leidet. Er berichtet, Lukas berichtet gar nicht alles Leiden von Paulus, obwohl er ja die Missionsreisen des Paulus sehr detailliert beschreibt. Die vielen Steinigungen berichtet er nicht und dass Paulus vor die Löwen geworfen wurde, berichtet er auch nicht. Das ist so. Christen müssen sich darauf einrichten. Und doch wird man im Leid von Christus angerührt, gekräftigt und gestärkt. Das Alte Testament kennt viele Geschichten, wo der Schwache nicht unbedingt immer der Unterlegene ist. Ich denke da an den ängstlichen Gideon, den kleinen David, der von seinem Vater nicht mal für voll genommen wurde, den jungen Jeremia, den Josua, den unerfahrenen Josua, der jetzt das Land einnehmen musste und Mose ist tot. Es ist nicht immer der Schwache derjenige, der unterlegen ist, sondern wenn man auf Gott schaut und Gott einräumt, dass er jetzt auch handeln darf. Herr, ich vertraue dir, dass du selbst in dieser Situation durch mich und an mir handeln kannst. Wenn diese Art Glauben Gott den Weg ebnet, dann handelt Gott. Und dann hat Josua eben das Land einnehmen können oder Jeremia diese Predigten halten können. Die letzte Möglichkeit für Israel, sich nochmal zu bekehren vor dem Strafgericht Gottes, das war sicher keine einfache Aufgabe. Und Israel hat sich auch nicht bekehrt damals. Nicht immer ist der Schwache der Unterlegene. Ermutigung direkt aus der Hand Gottes. Wir hören mit großen Ohren, dass in den Straflagern von Nordkorea Menschen zum lebendigen Glauben kommen. So ähnlich wie das vor Jahr und Tag in Sibirien gewesen ist, weil so viele Christen in Sibirien waren. Dass es dort zu Glaubensbekenntnissen Anläufen gekommen ist. Gruppen von Männern und Frauen zum Glauben gekommen sind, mitten in diesen Straflagern. Dass in Syrien entmutigte Christen neue Aufbrüche geschenkt bekommen. In den Situationen, in denen sie stehen. In Nordafrika kleine Christengemeinden plötzlich ein Segen werden, ein erwecklicher Segen für ganze Regionen. Dass Christus Visionen schenkt und besondere Heilungen, Zeichen seiner Macht. Aber er beendet nicht die Verfolgung. Die erste Kirche, die Urkirche, hat immer gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Nicht die Verfolgung zerstört die Christenheit. Der Wohlstand zerstört die Christenheit. Der Wohlstand zerstört die Christenheit, nicht die Verfolgung. Das Blut der Märtyrer ist Same der Kirche, nicht das Sofa mit der Hähnchenkeule. Da schlafen wir eher ein, trauen uns nicht, mutig zu bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns ganz besonders gerade für Sie, für euch als Vertreter von Hatune beten, für die mutige Schwester, die als Nonne nach Syrien reist. Und ich denke auch für uns, die wir möglicherweise in den nächsten Jahren in eine Situation in Deutschland hineingeraten, die uns nicht gefällt, dass uns Gott darauf vorbereitet. Wer betet? Wir beten ganz besonders für die Christen, die jetzt mitten in dieser ganzen Situation sind, die noch zu Hause sind und überlegen, wohin sie fliehen können, die vielleicht in irgendeinem Flüchtlingslager schon angekommen sind und bedrückt werden oder nicht weiter wissen, diejenigen, die noch irgendwo auf der Flucht sind und denen die Wege verbaut sind. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du ihnen ganz nahe bist und dass du ihnen Türen öffnest und dass du ihnen hilfst und zur Seite stehst. Herr Jesus, wir bitten dich darum, dass du uns die Augen öffnest, dass wir nicht eine rosarote Brille haben und Dinge falsch einordnen, sondern dass du uns deutlich machst, dass da geistliche, ungeistliche Dinge im unsichtbaren Bereich dahinter stehen, die die Dinge in Händen halten, dass wir nicht selber zum Werkzeug werden dieser Mächte und Gewalten und dass wir dich als unseren Herrn bekennen und nach dem, wie du handeln möchtest, handeln. Wir preisen dich darüber, Herr, dass bei alledem du derjenige bist, der König ist, der Herrscher ist, der Regierende ist. Wir sagen dir Dank, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du der Herr bist über jede Situation. Wir segnen die Vertreter auch der Hatune-Organisation, bitten dich darum, dass du sie schützt und bewahrst an Leib und Leben, dass du ihnen Türen öffnest, hier in Deutschland und weltweit, und ganz besonders auch in den Ländern, in denen Christen verfolgt werden und auch andere Menschen verfolgt werden. Und dass du ihnen die Hände füllst, Herr. Und dass du sie führst und leitest durch das Wirken deines Geistes. Wir preisen dich, Herr, dass du mitten unter uns bist. Amen.